Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ärgerrunde ist vorbei, die Freuderunde haben wir gemacht. Jetzt geht's um eure Anliegen. Der Joel ist unser Vorleser.
Nicole, 3. Juni, ich will laut vorlesen.
Oh weia, da muss ich mich bei dir entschuldigen, weil ich hatte da nicht dran gedacht.
Kekse!
Stopp mal, das geht nicht zu schnell.
Wir haben Klassenrat, wie immer freitags. Ulla Jäger sitzt mit ihren 13 Erstklässlern auf dem Boden. Vor Joel die Wunschliste. Mit Bleistift, krakelig noch, haben die Kinder da notiert, was sich ändern soll im Schulalltag.
Joel, weiter geht's.
Lionel, 10. Juni, länger Pause.
Ja.
Ah, das ist jetzt ein neues Anliegen. Okay. Lionel, sag selber. Schau, Lionel, da. Ja. Und du wünschst dir?
Dass wir mal länger Pause haben.
Länger Pause oder zwei Pausen?
Länger Pause.
Aber die erste ist schon ein bisschen länger. Kommt sie dir dort kurz vor die Pause?
Ja.
Ja. Und reicht noch nicht ganz aus. Okay. Also Kinder, habt ihr es gehört, was Lionel gesagt hat? Es gibt die Möglichkeit, dass wir so weitermachen wie bisher. Nora, kannst du das hören, was ich sage? Die Pause wie bisher weitermachen. Oder der Lionel wünscht sich, dass wir die Pause etwas länger machen, weil sie reicht nicht ganz zum Spielen aus. Da hätte ich aber noch ein Anliegen dazu, wenn ihr eine längere Pause machen wollt, dann heißt es, ihr müsst einfach Mathe-Deutsch ein bisschen schneller arbeiten. Ja? Okay? Du wolltest was dazu sagen.
Wir können doch einfach eine Viertelstunde länger machen, Pause.
Wenn ihr die anderen Sachen fertig habt und euch die Zeit rausarbeitet, dann geht es. Aber erstmal müssen wir wissen, ob alle Kinder das wollen. Dann nehmen wir einfach unsere Abstimmungssteine und stimmen drüber ab.
Ja? Die 1b der Grundschule Kolmersreuthe übt Demokratie. Ideen entwickeln und in der Runde erklären, anderen Vorschlägen aufmerksam zuhören, eine Meinung entwickeln und Stellung beziehen. Und dann per Mehrheitsbeschluss entscheiden.
So, Kinder, seid ihr bereit? Alle Steine in der Hand? Gut, gut zuhören. Alle schauen her, jetzt. Dieses Schälchen ist Pause wie bisher und in Ruhe arbeiten. Dieses Schälchen heißt, ich möchte länger Pause machen und möchte aber dafür etwas schneller arbeiten, meine Aufgaben zügiger bearbeiten. Dann stimmt man für das, dann probieren wir das aus. Denkt mal für euch nach, was für euch eine gute Lösung ist. Jeder für sich, haben wir gesagt, nicht was der Freund oder die Freundin will, sondern jeder spürt es bei sich. Wo fühle ich mich wohl? Bei der Pause wie bisher oder?
Hier im Sitzkreis beginnt politische Bildung. Politisches Denken und Handeln.
Gut. Ergebnis. Vian, wie ist das Ergebnis?
Also, länger Pause. Also niemand möchte ganz in Ruhe rechnen, sondern alle wollen schneller rechnen, dann länger Pause haben.
Neue DemokratInnen braucht das Land. Wie politisch kann Schule sein? Ein Feature von Mirjam Stöckel.
Ulla Jäger, Ende 50, Pferdeschwanz, Brille, geblümtes Shirt, leitet nicht nur die 1b, sondern die ganze Grundschule im kleinen Kolmersreuthe in Südbaden. 7 Klassen. 122 Kinder.
Das Leben in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft, das lernen sie hier. Und das geht nicht, wenn sie es nicht mitbestimmen können. Wenn jemand über sie bestimmt, dann wird es kein Miteinander. Und wir sind hier im sozialen Bereich, wir leben zusammen, da kommt man der Demokratieerziehung überhaupt nicht vorbei. Wenn man Augen offen hat, Ohren offen hat, ins Herz offen hat.
Vor Jahren schon hat die Pädagogin den Klassenrat an ihrer Schule zur Pflicht gemacht. Viele Fachleute halten ihn für einen zentralen Baustein demokratischer Schulkultur.
Das geht ab der 1. Klasse. Also das ist unser Prinzip, dass wir sagen, was brauchen die Kinder, um zufrieden, ausgeglichen zu sein. Und dazu gehört die Demokratieerziehung ganz klar, eindeutig. Und wenn wir dort fortgeschritten sind und es hier ein friedliches Miteinander sein kann, das heißt nicht, wir sind einer Meinung, aber wir wissen, wie wir miteinander umgehen, dann können wir mit dem Lernen auch starten. Und dann starten die Kinder durch. Weil dann fühlen sie sich sicher und wohl und das ist die Grundlage, um überhaupt anderes aufzunehmen.
Quer durch Deutschland setzen sich etliche Lehrkräfte und Schulleitungen für soziales Lernen und Demokratiebildung ein. Gerade an Grundschulen sowie in Kolmersreuthe. Aber etliche sind eben nicht alle.
Der Schule kommt bei der politischen Bildung eine zentrale Bedeutung zu. Denn die Schulpflicht garantiert, dass potenziell alle Menschen erreicht werden können. In den Schulgesetzen wird folgerichtig die Aufgabe formuliert, Schülerinnen und Schüler zu mündigen Menschen zu bilden, die sich mit den Grundwerten der Demokratie und den Menschenrechten identifizieren, gesellschaftliche und soziale Verantwortung übernehmen sowie sich für den Erhalt und die Entwicklung der Demokratie einsetzen.
So steht es im Kinder- und Jugendbericht von 2020 zur Lage junger Menschen in Deutschland. Verfasst von Experten alle 4 Jahre im Auftrag der Bundesregierung. Die Fachleute machen klar, Kinder brauchen genügend Politik-, Gemeinschafts- oder Sozialkundeunterricht, Stichwort Wissensvermittlung. Aber auch in Fächern wie Deutsch, Kunst oder Musik soll Demokratie Platz finden. Und laut UN-Kinderrechtskonvention stehe jungen Menschen Teilhabe sogar rechtlich zu.
Wie sollen Schülerinnen und Schüler einem das halt auch abnehmen, wenn man sagt, boah, Demokratie ist so wichtig und Beteiligung und so weiter. Und so funktioniert das übrigens in unserem Staat, im Bundestag und in der Regierung und so. Und vergleicht mal die Verfassung vom Deutschen Kaiserreich mit der von der Bundesrepublik Deutschland. Na, was hat sich denn verbessert und so? Das ist ja alles wichtig zu wissen. Aber wenn ich das nicht fühle und wenn ich das nicht spüre und wenn ich das nicht erfahre, vor allen Dingen, was Demokratie ist, dann bleiben das ja leere Floskeln.
Nora Ömichen ist Gymnasiallehrerin für Ethik und Geschichte in Baden-Württemberg und Bundesvorsitzende der Teachers for Future. Der deutschlandweit aktive Verein setzt sich für mehr Nachhaltigkeit in Bildung und Schulstrukturen ein. Nora Ömichen ist überzeugt, erst wenn Lehrkräfte Verantwortung abgeben und SchülerInnen mitentscheiden, verstehen sie: Ich kann etwas verändern.
Dann erlebe ich ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, das verbunden ist mit dem demokratischen System, von dem ich Teil bin. Und das ist einfach eine positive Erfahrung, die dann eben eine positive Einstellung gegenüber der Verlässlichkeit von demokratischen Institutionen erhöht. Und das ist ja das, was wir brauchen.
Wir erleben es ja gerade in den letzten Monaten, also in den letzten Jahren, aber in den letzten Monaten verstärkt, dass Demokratie natürlich kein Selbstläufer ist.
Das ist Christine Achenbach. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin forscht sie an der Uni Münster zu Demokratiebildung und KI-Einsatz dafür und ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik. Ein Verein, in dem Fachleute aus Schulforschung, Schulpraxis und Wissenschaft zusammenarbeiten.
Und dass wir dafür engagierte BürgerInnen brauchen, die eben selbstwirksam sind und daran glauben, dass sie etwas bewegen können und die natürlich aber auch eine gewisse Resilienz mitbringen. Wenn ich mich an Prozessen beteiligt habe und wenn die nicht so ausgehen, wie ich es mir wünsche, dass ich trotzdem auch weitermache und den Sinn darin erkenne, mich an demokratischen Prozessen zu beteiligen und mich einzubringen. Und das kann ich alles natürlich erstmal in der Schule erfahren und erleben. Und das legt dann den Grundstein für meine Zukunft auch in der Gesellschaft, ne?
Drei Uhr nachmittags an der privaten Semper-Oberschule in Dresden. Ein Altbauklassenraum, hohe Fenster, Fischgrätparkett. Alle 1 bis 2 Wochen trifft sich hier die Demokratie-AG der Ganztagsschule. Wenn alle da sind, rund 30 Teenager. Gegründet hat die AG vor 5 Jahren Hartmut von Skrebensky, Lehrer für Ethik und Gemeinschaftskunde. Mintgrünes Hemd, die weißen Haare verwuschelt, Lachfalten um die Augen. Thema heute: die geplante Fahrt zum EU-Parlament. Eine typische von Skrebensky-Aktion. Denn entweder er bringt die Schüler dahin, wo Politik passiert, in den Bundestag zum Beispiel, oder er holt die Politik in die Schule.
Dass die eben selber sehen, erleben und anfassen können, wie eben Politiker arbeiten, wie die ticken. Bei uns war auch regelmäßig auch der Ministerpräsident zu Gast, ein Abgeordneter, Landtag, Bundestag, Verantwortliche aus Wirtschaft und Industrie, Verwaltung, mit dem man darüber reden konnte, was sie in Ordnung finden, was sie nicht in Ordnung finden.
Ansonsten diskutieren sie in der AG politische Themen aus ihrem Alltag. Warum die Rente der eigenen Oma so mickrig ist oder die Bezahlung von Pflegekräften so schlecht etwa. Oder sie organisieren die jährliche Demokratieprojektwoche für die ganze Schule. Wie so oft steht und fällt Demokratiebildung auch hier mit dem freiwilligen Engagement von Lehrkräften. Wie viel Freizeit ihnen das kostet, weiß Hartmut von Skribenski nicht genau.
Aber es macht ja auch Spaß und da kommt es auf die Zeit in dem Sinne nicht drauf an.
Vor 5 Jahren erst ist der studierte Volkswirt quer eingestiegen ins Lehramt. 69 ist er jetzt.
Ich bin also ein ehemaliger DDR-Bürger und habe eben die Wendezeit 1989, 1990 sehr aktiv miterlebt. Freiheit heißt nicht, wie es viele damals verstanden hatten, 89, 90, ich kann hinreisen, wo ich möchte auf der Erde. Eigentlich ist Freiheit das, du kannst deine Gedanken sagen, du kannst die Gedanken, wenn du dich engagierst, auch umsetzen. Ja, die Schülerinnen und Schüler sollen begreifen, dass sie ihr Leben selbst gestalten, dass sie es selbst in die Hand nehmen, dass sie die Möglichkeiten haben, bei uns Veränderungen in der Gesellschaft eben herbeizuführen, dass man dafür auch was tun muss.
Die Semper-Oberschüler, junge Menschen ab 10, 11 Jahren, lernen Mitbestimmung praktisch. Zum Beispiel beim Schulhofumbau. Oder wenn sie darüber abstimmen, ob die Schule Fördergelder in einen Snackautomaten, einen Trinkbrunnen oder einen Ruheraum investieren soll. Nur verbinden die Schüler das mit demokratischer Mitbestimmung? Begreifen sie, dass die Wahl zwischen Automat, Brunnen und Ruheraum eine Vorübung für gelebte Demokratie sein soll?
Das ist ja genauso wie dann bei den Parteien so, man informiert sich, was man wählen will und dann wählt man das. Das ist ja dann so gesehen dasselbe Prinzip und deswegen ist das schon wichtig, dass man auch die Möglichkeit bekommt, was so zu verändern, was man halt gern hätte so. Und dass halt nicht alles vorgeschrieben wird, man will ja auch irgendwo Freiheiten selber haben zum Entscheiden.
Meint Emil, 15, aus der Demokratie AG. Und Sechstklässler Jonathan, 13, will ein weiteres Beispiel zeigen.
Wir gehen jetzt auf unseren Hof. Wie ja schon gesagt, ist er nicht ganz so groß, wie man sonst immer bei Schulen sieht. Da ist etwas kleiner. Wir haben als erstes 2 Ecken hier. Einmal für die Siebtklässler, damit die ihre Ruhe haben. Dann für die 5. und 6. Klassen.
Beim Sitzeckenanlegen haben ein paar Kinder selbst mit angepackt. Freiwillig in den Ferien. Vor der Hofumgestaltung durften die knapp 270 Schülerinnen und Schüler ihre Ideen und Wünsche einbringen. Neue Hochbeete gibt es jetzt und bunte Hüpfspiele auf dem grauen Pflaster.
Kennen Sie dieses Spiel? Muss man den Stein werfen und dann...
Jonathan steht hinter der Mitbestimmung, aber sie reicht ihm nicht. Seiner Meinung nach müssten alle Schulen ihre Schüler doch noch anders, besser aufs Erwachsensein, auf unser politisches Miteinander vorbereiten.
Man lernt eigentlich in der Schule nur Mathe, Deutsch, Englisch, Bio, Physik und nicht die wichtigsten Sachen wie Demokratie ist ja auch wichtig fürs Leben.
Auch Fachleute finden, politische Bildung kommt an Schulen noch deutlich zu kurz. Der Kinder- und Jugendbericht von 2020 empfiehlt allen Bundesländern mit Nachdruck ab Klasse 5 mindestens 2 Stunden Politikunterricht pro Woche. Mitautorin Anja Besand, Professorin für Didaktik der politischen Bildung an der Technischen Universität Dresden, fordert gar politische Bildung ab Klasse 1. Durchgängig. Bis zum Abschluss. Bundesweit.
In manchen Bundesländern beginnt es erst in Klasse 7 oder in Klasse 9. In Sachsen fangen wir jetzt in Klasse 7 an und sind damit auch nicht mehr so schlecht, wie wir mal waren. Aber es dauert natürlich auch immer, bis sich solche Verbesserungen dann auch auswirken. Und deshalb muss man sagen, also es wäre noch wirklich Luft nach oben. Was zum Beispiel eine richtig gute Sache wäre und was es in manchen Bundesländern auch gibt, aber wirklich nicht in allen, ist, dass wir sowas wie 1 Stunde der Woche fachunterrichtsfreie Zeit zur Verfügung hätten, um einfach zu besprechen, was gerade ansteht. Das können klasseninterne Konflikte sein. Es kann aber auch sein, dass in der Ukraine gestern der Krieg ausgebrochen ist und deshalb jetzt ganz dringend darüber gesprochen werden muss. Und solange wir nur die ganze Stundentafel vollgepackt haben mit Fachunterricht und über Lehrpläne auch einen entsprechenden Druck aufgebaut haben, was da drin zu passieren hat, wird das nicht passieren.
Die Politik will Demokratiebildung an Schulen schon seit über 15 Jahren stärken. Ein Grundsatzpapier der Kultusministerkonferenz bekräftigte das 2018 nochmal.
Eine rechtsstaatlich verfasste Demokratie ist nicht selbstverständlich. Sie musste und muss immer wieder erlernt, erkämpft, gelebt und verteidigt werden. Schule kommt als Ort der demokratischen Wissensvermittlung und gleichzeitig als demokratischer Erfahrungsraum eine hohe Verantwortung zu. Schule muss ein Ort sein, an dem demokratische und menschenrechtliche Werte und Normen gelebt, vorgelebt und gelernt werden.
Also Schulen sind mitverantwortlich, dass unserer Demokratie der Nachwuchs nicht ausgeht. So ähnlich steht es auch in den Schulgesetzen, Leitlinien und Handreichungen der Bundesländer. Und warum lässt sich in vielen Klassenzimmern trotzdem oft nicht umsetzen, was die Politik verlangt?
Der politische Wille für Demokratiebildung ist halt so halb da, ne? Weil wenn er ganz da wäre, dann hätten wir da andere Gelder.
Sagt Christine Achenbach von der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik. Etliche Lehrkräfte und Schulleitungen fühlten sich nicht für das Thema zuständig. Demokratievermittlung spielte in der Ausbildung nämlich lange keine große Rolle.
2018 gab es die Untersuchung der Bertelsmann Stiftung und da sagen ganz knapp 4% der Lehrkräfte, dass Demokratiebildung sehr hohen Stellenwert in ihrem Unterricht hat. 4%. Da sagten aber auch nur 18%, dass sie dem Thema in der Weiterbildung begegnen und 16% nur, dass sie damit im Studium konfrontiert wurden und 13%, dass sie dem Thema eben im Referendariat begegnet sind.
Zum Schulalltag gehören auch Lehrermangel und eine hohe Arbeitsbelastung. Gymnasiallehrerin Nora Ümmichen kennt das Problem aus eigener Erfahrung und weiß, oft gilt Stoff vermitteln vor Demokratiebildung.
Dann sind die Reaktionen oftmals aus dem Kollegium so, ach nee, jetzt nicht das noch, wir sind schon wirklich am Anschlag und so weiter, was ja auch stimmt. Also so eher so eine Reaktion von, ach nee, lasst uns doch jetzt mit diesem Kram bitte in Ruhe. Wir sind gerade im Überlebensmodus ohnehin schon.
Ihre bittere Bilanz?
Wo Demokratiebildung, wo wirkliche Demokratiebildung und Partizipation an Schulen stattfindet, da findet die statt trotz des Systems und nicht dank des Systems.
Wie sehe die Gegenwart wohl aus, wenn sich das System, von dem Nora Ümmichen spricht, schon vor 20, 30 Jahren entschlossen der Demokratiebildung an Deutschlands Schulen verschrieben hätte? Wäre die Europawahl im Juni anders ausgegangen? Da landete die AfD bundesweit bei fast 16%, in weiten Teilen Ostdeutschlands sogar bei um die 30%. Eine Partei mit zahlreichen Positionen, die gegen die Menschenwürde sowie das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip verstoßen. Eine Partei, die Verfassungsschützern auf Bundesebene als rechtsextremistischer Verdachtsfall gilt. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als erwiesen rechtsextremistisch. Lehrkräfte sind per Beamtenrecht zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet. Vereinfacht ausgedrückt dürfen sie ihre eigene Meinung Schülern nicht überstülpen. Dieses sogenannte Neutralitätsgebot verunsichert etliche Lehrer, sagt Nora Ümmichen von Teachers for Future. Aber?
Dann kann ich aber trotzdem hergehen und sagen, gut, das sind die Werte unseres Grundgesetzes und dazu sind wir verpflichtet. Und inwieweit sind denn jetzt Parteien, wie nah sind die dran an diesem Common Sense, den wir haben? Und dann kann man natürlich aufzeigen, welche Partei an welcher Stelle eben sich auch sehr weit entfernt oder sogar zum Grundgesetz und zu unseren Grundwerten konträre Positionen vertritt. Das kann man herausarbeiten, gemeinsam.
Lehrerinnen und Lehrer sind rechtlich dazu verpflichtet, demokratiefeindliche oder menschenverachtende Positionen zu benennen, egal welche Partei sie äußert. Verbeamtete Lehrkräfte leisten außerdem einen Diensteid darauf, sagt Ömichen.
Dieser Diensteid hat in den unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Formulierungen, aber in Baden-Württemberg steht da nicht nur drin, dass ich eben das Grundgesetz achten muss als verbeamtete Lehrkraft, sondern sogar, dass ich dazu aufgerufen bin, das zu verteidigen. Und das wäre jetzt wohl an der Reihe.
Nur wenn Lehrer das im Unterricht tun, kann das Ärger geben.
Es hat aber dazu geführt, dass ein Elternteil mir einen Brief geschrieben hat, beziehungsweise eine E-Mail. Er möchte auch bitte ein Elterngespräch, weil ich sollte ihm meine freiheitliche Grundordnung erklären und ich würde die Schüler indoktrinieren.
Patrick Meyer unterrichtet Sozialkunde und Deutsch von Klasse 5 bis 10 an einer sogenannten Brennpunktschule in Ostdeutschland. Seinen echten Namen nennt er nicht, weil er den Ruf seiner Schule und auch seine Schüler schützen möchte. Viele wachsen in bildungsfernen Elternhäusern auf.
Habe ihm das erklärt und habe ihm erzählt, ich indoktriniere den Schüler nicht, indem ich ihm bewusst mache, dass gewisse Parteien eben nicht zwingend auf dem Boden der Verfassung arbeiten, sondern dass ich auch aufzeige, gewisse Parteien arbeiten gegen die Verfassung.
Öfters werden Sätze gerufen, wie zum Beispiel Ausländer raus, Kanaken sind scheiße, sowas hört man ziemlich oft in unserer Schule.
Dass sich Leute so mit dem rechten Arm nach oben begrüßen, wo ich mir nicht sicher bin, machen die das jetzt bewusst? Ganz ehrlich, ich habe nicht den Mut dann zu sagen, was macht ihr, könnt ihr damit aufhören?
Zu rechtsextremistischen Vorfällen an Schulen gibt es keine bundesweiten Zahlen, nur Schlaglichter. In Sachsen etwa haben sich die Meldungen innerhalb von 5 Jahren mehr als verdoppelt, auf 149. Und in einer nicht repräsentativen Umfrage des Thüringer Lehrerverbands berichten rund 40% der Befragten von rechtsextremistischer körperlicher oder seelischer Gewalt an ihrer Schule. Sie gehört auch zu Patrick Meyers Schulalltag. Erst vorhin in der Hofpause habe er 2 Schüler wegen des Hitlergrußes zur Rede gestellt.
Sie haben ihn provokant nochmal gefragt, ja, aber wir wissen nicht, was ist jetzt daran so schlimm. Ich habe denen dann nochmal irgendwann erklärt, dass das der Hitlergruß ist. Und sie haben es dann immer wieder so versucht, spaßig zu meinen, aber gesagt, ja, also wenn ich jetzt so oder so mache, ist das gefährlich für mich. Sag ich, ja, das wäre eine Straftat, wenn du das machst. Lass es weg, es gibt wirklich Probleme. Dann haben sie versucht, ihre Grenzen auszutesten. Wie weit können sie jetzt gehen, ohne den Hitlergruß wirklich zu zeigen?
Meyer kennt etliche Kollegen, die Rassismus, antidemokratische Hetze und Hass stehen lassen, weil sie sie überfordern.
Es gibt viele, die mir ehrlich sagen, sie hören weg. Dass sie sagen, sie wissen eben nicht, wie sie argumentieren sollen, dass sie nicht bereit sind, immer wieder diese Kämpfe einzugehen.
Naja, die Lehrer hören es meistens gar nicht. Die reagieren gar nicht drauf. Selbst wenn sie mal was hören, ermahnen sie nur. Keine Strafen, nichts. Nur Ermahnungen. Und es wäre allgemein viel besser, wenn man es viel ernster nehmen würde. Weil, naja, wir haben hier in Deutschland nicht wenig Ausländer. Deswegen sollte man sich mehr, wie könnte man das formulieren? Man könnte sich mehr dafür einsetzen, dass keine Beleidigung über Migrationshintergründe oder sowas fallen.
Indifferenz ist quasi die schlimmste Sünde, die in der Auseinandersetzung mit Menschenfeindlichkeit in den Schulen gemacht wird.
Sagt Didaktikprofessorin Anja Besand, die zu rechtsextremistischen, rassistischen oder antisemitischen Vorfällen an Schulen forscht und ein Buch darüber geschrieben hat.
Wir fokussieren auf Unterricht. Schule ist eine Summe von Einzelfachunterrichtsstunden. Und alles, was jenseits dieser Einzelfachunterrichtsstunden passiert, an pädagogischen Herausforderungen, dafür ist kein Raum. Also deshalb ja auch wieder zurück zu meiner Forderung, wir brauchen 1 Stunde fachunterrichtsfreie Zeit pro Woche, in denen wir solche Dinge konkret angehen können.
Patrick Meyer opfert dafür immer wieder Fachunterrichtszeit.
Ich hatte dieses Jahr große Kämpfe mit einer Klasse. Da ging es auch darum, dass einzelne Aussagen in der Klasse getroffen wurden. Die Ausländer sollen alle in ihren Ländern sterben. Und ich dann eben den Schülern bewusst gemacht habe, dass solche Aussagen nicht gehen und dass wir ein Recht auf Asyl haben und dass unsere Argumentation nicht darauf beruhen darf, ich war zuerst hier, das ist mein Land.
Er habe die Schüler gebeten, ihre Aussagen zu Migration zusammenzufassen und ihre Vorurteile dann mit Fakten widerlegt. Aber
selbst wenn ich es schaffe, sie zum Nachdenken anzuregen, und dann aber die Eltern sagen, ja, was der Lehrer erzählt, ist alles Quatsch, ist schon wieder meine ganze Argumentation, meine ganze Arbeit hinfällig, weil natürlich Kinder glauben ihren Eltern mehr als einem Lehrer, weil die natürlich eine viel höhere Bindung zu ihren Eltern haben.
Und?
Ich würde sagen, wenn von 100 Schülern 70 wählen gehen, dann wahrscheinlich 50 aufgrund dessen, dass die AfD die mobilisiert und sagt in den sozialen Netzwerken, los, komm, geht wählen, eure Stimme ist wichtig, wir brauchen eure Stimme. Und vielleicht 5 Schüler von 100 sagen sich dann, okay, ich wähle, weil wirklich mein Lehrer mich davon überzeugt hat, dass die Demokratie eine ziemlich coole Sache ist und dass die Demokratie etwas ist, wofür man sich einsetzen muss, weil das grundsätzlich allen Menschen hilft.
Patrick Meyers Schülerinnen und Schüler und die bundesweite Schülerschaft sind, wie die Gesamtbevölkerung, eine heterogene Gruppe. Nichtwähler, Konservative, Grüne, Linke, Liberale, Antidemokraten. Und welche, die sich dafür stark machen, dass Demokratiebildung mehr Raum bekommt in der Schule. Im April haben sämtliche ostdeutsche Landesschülervertretungen ein gemeinsames Positionspapier verfasst. Eine Art Brandbrief.
Völkische Narrative, antisemitische Verschwörungstheorien und extremistisches Gedankengut treten auch im Raum Schule immer häufiger zutage und treffen dabei auf eine Schulgemeinschaft, die personell, materiell und vom Wissen her schlecht vorbereitet ist.
Die Schülervertretungen fordern mehr Aufklärung in den Schulen über die Methoden der neuen Rechten und, Stichwort Fake News und Propaganda im Internet, bessere Medienbildung. Sie verlangen mehr Politik- und Sozialkundeunterricht und mehr Fortbildung für Lehrkräfte zum Umgang mit radikalisierten Schülern. Der Brandbrief zeigt den Bedarf. Und die Schülervertreter haben offenbar verstanden, wie Demokratie funktioniert. Sie benennen Probleme, begründen ihre Sicht, machen Lösungsvorschläge. Sie wollen am gesellschaftlichen Diskurs teilhaben. Etliche andere Schüler hingegen zeigen gar kein Interesse an demokratischer Beteiligung. Vor einer Weile, erzählt Lehrer Patrick Meyer, habe er seine Schüler gefragt, wohin soll es am Wandertag gehen. Gerade mal 3 Vorschläge hätten die Schüler gemacht, in 3 Monaten. Und die Abstimmung auch eher zäh.
Selbst wenn man ihnen das häppchenweise vorgibt und sagt, du kannst jetzt entscheiden, entscheide ich für A, B oder C. Oh, es ist mir egal. Hauptsache, ich habe hier meine Ruhe, ich werde nicht genervt.
Vielleicht war es nicht das richtige Thema. Anja Besant, die Politikdidaktikerin von der TU Dresden, meint:
Der Gedanke ist sehr verbreitet. Also wir üben jetzt mal Partizipation an was Kleinem. Wir üben an was, wo nichts kaputt gehen kann, was Demokratie ist. Ja, aber Demokratie ist halt eine große Sache, die kann man nicht nur im Kleinen üben. Da muss es schon um was gehen. Dann kann es schon sein, also etwas zugespitzt formuliert, dass Schülerinnen und Schüler aus der Schule gehen und denken, ja, wenn das Demokratie ist und ich quasi darüber entscheiden kann, ob die eine Wand grün oder blau ist, dann will ich mit dieser Demokratie auch nichts zu tun haben. Das ist ja gar keine.
Es gibt Schulen, und das sind staatliche Schulen, in denen dürfen Schülerinnen und Schüler über die Einstellung von Lehrkräften entscheiden. Das würde ich ambitioniert nennen. Können Sie sich vorstellen, dass Sie das nicht mit Interesse wahrnehmen? Ich nicht. Und so ist es auch nicht, ne? Also wenn Sie substanziell etwas entscheiden dürfen, dann ist das entsprechende Engagement schon auch da.
Mittlerweile arbeitet die Bildungspolitik an besseren Rahmenbedingungen und Strukturen für Demokratiebildung an Schulen. Rheinland-Pfalz etwa hat neue Teilhabemöglichkeiten für Schüler ins Schulgesetz geschrieben. So wählen dort jetzt bereits Grundschülerinnen und Schüler ihre Schülervertretung. Vielerorts wurden und werden Fortbildungsangebote für Lehrer und Schulleitungen ausgebaut, etwa in den Landeszentralen für politische Bildung. In Berlin ist der Klassenrat seit 2 Jahren Pflicht. Sachsen zieht bis 2030 nach. Schüler in Bayern werden sich ab Herbst jede Woche mit der Landesverfassung, dem Grundgesetz oder anderen Demokratiethemen beschäftigen. In der sogenannten Verfassungsviertelstunde. Ab Klasse 2, quer durch alle Fächer und ohne Notendruck. Und zunehmend mehr Unis machen Demokratiebildung zum Pflichtthema im Studium. Für alle angehenden Lehrerinnen und Lehrer. Allerdings, sagt Anja Besant,
wenn man etwas ändert in diesem Bildungsbereich, dann braucht man auch nicht zu erwarten, dass dann 2 Tage später alles sich auch ganz anders darstellt. Also das muss ja dann wirklich auch eine ganze Weile erstmal hochwachsen.
Nur wie viel Zeit bleibt dem Schulsystem, bleibt unserer Demokratie dafür? Zwar kämpfen etliche hochengagierte Lehrkräfte quer durchs Land darum, Kinder für Demokratie zu gewinnen, allen Hürden zum Trotz. Aber bis die Strukturen, das System wirklich Demokratie fördern, bis dahin erreicht die AfD mit ihren teils demokratiefeindlichen Botschaften via Social Media mehr junge Menschen als jede andere Partei.
Neue DemokratInnen braucht das Land. Wie politisch kann Schule sein? Ein Feature von Mirjam Stöckel. Es sprachen Jan Andresen, Robert Levin und Fiona Müller. Tonaufnahmen Mirjam Stöckel und Benedikt Kaninski. Regie Oliver Martin. Ton Christoph Richter. Redaktion Franziska Rathey. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.